Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Weißer Wolf. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid.
Hallo.
So, bevor wir jetzt ins konkrete Thema heute einsteigen, hat Sophia noch ein paar Worte für euch.
Ja, wir wollten uns bedanken, weil wir als Creator und Podcaster auf Spotify Wrapped bekommen haben für 2025, was wir vorher noch nicht gesehen haben, dass es das gibt. Dementsprechend vielen Dank, dass wir auch in den Charts von manchen Leuten sind. Das hat uns sehr gefreut. Dank an alle, die uns einfach 2025 gehört haben. Vielen Dank auch für die 100 Bewertungen auf Spotify, die wir geknackt haben.
Auch die Bewertungen bei Apple Podcasts nicht vergessen, da bekommen wir auch welche rein. Auch dafür vielen Dank.
Ja, danke schön.
So, jetzt können wir mit der Folge starten. Und zwar soll es heute wieder um ein Wesen aus dem Bereich des Witcher-Universums gehen. Und zwar werden wir uns mit der Rusalka in der Einzahl befassen, beziehungsweise Rusalki in der Mehrzahl. Die Folge für die übernächste Woche wissen wir auch schon. Und zwar soll es dort um Wegeforts von Rockewien gehen.
Tatsächlich wissen wir auch schon, welche die erste Folge des neuen Jahres wird. Da haben wir dann ein vierjähriges Podcast-Jubiläum, auch mit Pausen. Aber wir dachten, weil jetzt neue Filme, Staffeln der Serie, Bücher rausgekommen sind, machen wir doch mal wieder eine geupdatete Folge, große auch Folge über das Witcher-Universum. Das ist nämlich auch unsere mitunter am meisten gehörteste Folge. Und dachten wir, wäre es doch mal Zeit für ein Update von dann 2026. Und jetzt fangen wir an mit der Mythologie. Zwar schauen wir uns, wie Felix schon gesagt hat, die Rusalki an. Das sind weibliche Wassergeister oder Nymphen. Die kommen tatsächlich im Witcher-Universum. Vor allem jetzt dann, deswegen haben wir auch die Folge geplant in der vierten Staffel der Netflix-Serie vor, aber dazu später mehr. Jetzt mal zum Wort oder der Wortherkunft von Rusalka. Das leitet sich wahrscheinlich vom spätlateinischen Rosalia ab. Eigentlich gibt es auch mehrere Zeichnungen, wo es herkommen könnte, aber das habe ich jetzt einfach mal so mit reingenommen. Rosalia ist ein Frühlingsfest aus dem Mittelalter. Das war damals in den östlichen Gebieten. Dort fanden heidnische Fruchtbarkeitsriten statt. Denn Rusalki waren eigentlich und ursprünglich Geister der Fruchtbarkeit, die vor allem im Frühling unterwegs waren, um Leben und Wachstum in die Natur zu bringen. Wie bei so vielen mythologischen Wesen kam natürlich dann ein Wandel des Bildes, also wie man die Wesen betrachtet hat und für was sie standen, mit der Christianisierung. Und aus diesen ursprünglich Naturgeistern, die die Natur beschützt haben und auch gestärkt haben, wurden unheimliche Totengeister, die vor allem an Wasser, Flüsse, Bächer gebunden sind. In den Überlieferungen gibt es verschiedene Herkunftsformen quasi der Rusalki, also was Rusalki eigentlich sind. Meistens tatsächlich sind es Seelen von jungen Frauen, die auf sehr tragische Art und Weise gestorben sind. Zum Beispiel ertrunkene Mädchen oder Opfer von Gewalt, Frauen, die vor der Ehe oder ungetauft starben und uneheliche Mütter. Und der Tod war meistens halt sehr gewaltvoll oder unrecht oder erzwungen. Und dementsprechend ist die Rückkehr der jungen Frau, des jungen Mädchens als Rusalka ein Akt der Unruhe und des Zorns. Und deswegen sind sie auch so gebunden an den Ort, wo sie eben gestorben sind, denn sie spuken da, wo ihr Todesort ist. Flüssen, Seen oder, wie auch in Witcher, in Sümpfen. Dort locken sie dann Menschen, meistens Männer, ins Wasser, um sie zu verführen und oder zu ertränken. Ne, als Folge dessen halt dann ertränken. Von der Erscheinung her unterscheidet es sich tatsächlich so ein bisschen, in welchem Land man die Rusalki betrachtet. Genauso wie vom Verhalten her. Also man unterscheidet so ein bisschen zwischen Weißrussisch, Russisch und Ukrainisch und halt dann noch so ein bisschen anderen Gebieten. Denn Rusalki werden eigentlich als übernatürlich schön beschrieben. Also sie haben meistens lange, dann auch passend natürlich zu Sumpf und Fluss, grüne Haare, nasse Haare, durchsichtige Haut und eine Art schimmernder Körper. Zum Beispiel in Russland werden sie als geisterhaft blass dargestellt mit toten Augen und lange Gliedmaße. In der Ukraine zum Beispiel, in der Mythologie erscheinen sie eher mit Algen im Haar, lachend, verführerisch und nackt. In manchen Erzählungen erinnern sie tatsächlich auch so ein bisschen an Meerjungfrauen. Das ist natürlich eine andere Darstellung als ein geisterhaftes, totes Wesen, das Männer in die Tiefe zieht, sage ich einfach mal so. Und, wie gesagt, je nach Region unterscheiden sich die Rusalki auch in ihrer Natur. Russische Rusalki zum Beispiel passt auch zu der Erscheinung, denn die gelten eher als gefährlich. Sie umarmen oder kitzeln Menschen, vor allem Männer, wie gesagt, zu Tode, ziehen sie ins Wasser oder tanzen sie in den Wahnsinn. Weißrussische Rusalki können beides sein, grausam und tödlich oder freundlich und symbolisieren somit die Launhaftigkeit der Natur selbst. Sie haben alle eins gemeinsam, und zwar sind sie ein Wesen zwischen Leben und Tod, also eine Art Grenzwesen, die halt immer je nach Erzählung und je nach Land so ein bisschen variieren in ihrem Verhalten und auch in der Macht, die sie haben. Und bevor Felix dann was zu den bekannten Rusalki-Sagen erzählt, noch ein kurzer Ausflug in die Woche der Rusalki. Und zwar gibt es in manchen Volksüberlieferungen eine besondere Zeit Anfang Juni während der Sommersonnenwende. Die wird auch, und ich hoffe, ich spreche es einigermaßen richtig aus, Rusalnaja Nedeljahr gesagt. Das ist, wie gesagt, Woche der Rusalki. Und man glaubte damals, dass in dieser Woche die Geister aus den Flüssen aufsteigen, durch die Felderstreifen in der Natur sind und tanzen. Die Menschen haben, wie so üblich damals, Opfergaben dann, zum Beispiel aus Blumen, Stoffen und Brot, dargelegt, um sie zu besänftigen, und gingen natürlich auch in der Zeit nicht schwimmen, um sie nicht zu verärgern.
So, jetzt wollen wir uns ein paar Sagen als Beispiele angucken, wo denn die Rusalka vorkommen. Und die erste, die ich herausgesucht habe, ist eine russische Volkssage, wo es um Dana geht. Dana wurde von ihrer Stiefmutter aus Neid beim Schwimmen ertränkt, und ihr Verlobter, der junge Knias, suchte sie eben dann oft am Ort ihres Todes auf, um zu trauern. Und eines Nachts sah er dann verschiedene Rusalki auf Mühlrädern tanzen und sich die Haare kämmen, so wie man es ein bisschen von Meerjungfrauen kennt, und darunter fand er eben auch Dana. Er sprang dann zu ihr ins Wasser und verstrickte sich in ihren Haaren und gelangte so in den Unterwasserpalast. Und Dana, die warnte ihn dann, sofort zu fliehen, weil er sonst sterben müsste. Aber der junge Knias wollte nicht ohne sie leben. Dann küssten sich die beiden und er wurde dann zum Wasserkönig des Flusses.
Ist doch mal gut ausgegangen für einen Mann.
Dann habe ich noch die Sage der Kostroma mitgebracht. Und zwar geht es hier um eine Frühlings- oder Sommerritualfigur und Fruchtbarkeitsgöttin, die eben mit den Rusalki und auch einem anderen mythologischen Wesen, dem Mafkas, verbunden ist. Und sie ertränkte sich, als sie erfuhr, dass ihr Ehemann eigentlich ihr Bruder war, lockte daraufhin, so als Rusalka, Männer ins Wasser und tötete sie. Aber insgesamt hatten dann die Götter Mitleid und verwandelten dann Kostroma und Kupalo in Blumen. Dann habe ich noch die Legende der Marina, ist aus dem alten Simbirsk. Das ist eine junge Witwe, die sich aus Liebe in die Wolga stürzte und dann zur Rusalka wurde.
Also Wolga ist ein Fluss.
Und sie konnte die Gestalt eines Schwans annehmen. Zusammen mit dem Vodajanoj Wolnok, einem Flussgott, kenterte sie dann Boote. Und sie trauerte dann immer wieder am Ufer um ihren Liebsten, den sie nicht heiraten konnte, der eine andere dann geheiratet hat. Und schlussendlich verführte sie ihn dann doch und zog ihn unter Wasser. Und dort lebten sie dann glücklich zusammen. Zu guter Letzt habe ich dann noch die Legende der Morjana. Das ist eine Meeresrusalka und das ist hier die Tochter des Meereszaren. Und sie wurde beschrieben als außergewöhnlich schöne und oft sehr große Frau mit einem schaumähnlichen Haar. Meist lebte sie tief im Wasser und konnte sich in einen Fisch verwandeln und würde nur abends an Land kommen. Sie war als die Herrscherin der Meereswinde beschrieben, die Stürme verhindern oder auch verursachen konnte. Manchmal wurden auch verschiedene anderen Meerjungfrauen, Rusalka, dann nach ihr benannt. Sie herum gibt es halt diesen kompletten Mythos, so als Herrscherin eben der Meereswinde und Stürme. Man sieht schon, dass es hier in vielen verschiedenen Variationen vorkommt. Wir haben dann auch mal geschaut, wo kommen denn Rusalka heute noch in der modernen Kultur vor? Zum einen gibt es ja so einen indirekten Verweis, und zwar das Rusalka-Denkmal in Tallinn in Estland. Und zwar wurde hier ein Denkmal erbaut, was aussieht ja wie so eine Meerjungfrau auf einer hohen Säule. Und hier geht es um ein 1893 gesunkenes Panzerschiff, das den Namen Rusalka trug. Und zu Ehren der verstorbenen Seeleute wurde hier dieses Denkmal errichtet. Die Einweihung war auch schon 1902, also das steht da auch schon eine Weile. Aber es ist das große Rusalka-Denkmal auch am Rusalka-Strand in Tallinn.
Was wir, als wir vor 2 Wochen in Tallinn waren, einfach nicht gewusst haben und dementsprechend nicht hin sind, was uns beide im Nachhinein ein bisschen geärgert hat.
Dann kommen Rusalka auch noch in der Literatur vor. Also Alexander Puschkin schrieb 1829 das Gedicht Rosalka. Später wurde daraus dann noch eine Oper komponiert, die von ihrer Beschreibung her sehr stark an was kennen. Und zwar, wir haben hier diese Wasserfrau der Rosalka, die sich in einen menschlichen Prinzen verliebt. Also die daraus komponierte Oper gilt als eine der erfolgreichsten tschechischen Opern überhaupt. Sie ist insgesamt in 3 Akte aufgeteilt. Seit 1900 wird die in verschiedenen Formen ausgeprägt und gilt als absoluter Meilenstein. Im Grunde genommen ist es eine sehr ähnliche Geschichte, wie man das aus zum Beispiel Die kleine Meerjungfrau und später Ariel kennt, mit der Meerjungfrau, die es eben versucht, den menschlichen Prinzen zu lieben und ihm näher zu kommen und das Ganze dann eben dargestellt wird. Sie ist fester Bestandteil von den Repertoires in vielen Opern, gerade im slawischen Bereich, wird aber auch in Deutschland, Belgien, England und den USA aufgeführt, teilweise dann auch in der tschechischen Originalsprache. Und natürlich kommen Rosalki auch in Witcher vor, da allerdings nicht ganz so prominent. Wir haben zum einen im Videospiel Witcher 1, da erzählt gelegentlich eins der Mädchen aus Trübwasser, dass ihre Mutter ihren Vater mit einer Rosalka erwischt habe, dass sie Männer eben von dem Ort fernhalten sollen. Im Buch Der Schwalbenturm, da waren der Fischer Gosta Siri vor Fenetten, die angeblich Menschen im See Tarmirna ertränken. Und möglicherweise handelt es sich hier bei dem Begriff von den Fenetten eben um Rosalka, weil das ja von den Eigenschaften her eben passen würde. Genau, und ansonsten, ihr prominentester Auftritt im Witcher-Universum ist dann tatsächlich in der Netflix-Serie.
Genau, und das ist jetzt wieder mein Part. In der 4. Staffel haben die Rosalki vor allem 2, Mutter und Tochter, einen sehr prominenten Auftritt in einer Folge, wo sie dann Geralt und seine Reisetruppe in einen Sumpf locken. Und hier ist eine ganz, ganz, ganz krasse Neuinterpretation, wie man Rosalki darstellt, denn sie wollten vom ursprünglichen slawischen Mythos eben sich entfernen und haben sie in eine Art Dryaden-Hybrid oder Pflanzenwesen verwandelt. Ist, finde ich, eine interessante Entscheidung gewesen. Das heißt, sie wollten so von dieser typischen, ja, Frau im Fluss und aber auch so ein bisschen mehr Jungfrauendarstellung, die es ja immer wieder gab auch, wie bei deiner Oper zum Beispiel ein bisschen, weggehen und eine originellere, visuell ansprechende Version schaffen. Was tatsächlich ganz interessant war, ist, dass sie wieder in die Natur mehr gesetzt haben und gesagt haben, es sind eher Wald- und Naturgeister, die halt, wie gesagt, eher an so Dryaden erinnern.
Ich glaube, was hier für mich auch noch ein ganz wichtiger Punkt war, war die Art und Weise, wie das Setting mit der Gestaltung verändert wurde. Dieses Dryaden-Pflanzenmischung, du hast es so ein bisschen angesprochen in der Beschreibung. Wir sind halt weggegangen von einer, finde ich, recht universellen Beschreibung, die halt immer was mit Wasser zu tun hat, gerade bei Flüssen, Meer, aber auch Sumpfgebieten, hin zu einer Beschreibung, die durch diesen extrem starken Einfluss von Pflanzen eigentlich nur in dieses überwucherte Sumpf-Setting passt. Was wir ja in diesen Regionen so in der Form auch gar nicht haben. Also da haben wir schon eher Moore, aber so dieses Wassermäßige, gerade mit Fluss, See, Meer.
Da hat man viel mehr da,
ja. Ja, das finde ich, kam überhaupt nicht mehr raus, finde ich total schade.
Das stimmt. Gleichzeitig geht so ein bisschen auch der emotionale, tragische Kern der Rosalki verloren, und zwar, dass sie vor allem Opfer der Gewalt ihres Lebens sind und keine Monster, wie sie auch irgendwie schon ein bisschen dargestellt werden in der Serie, weil sie ja doch, zwar auch mit einem tragischen Hintergrund, aber trotzdem spielen sie die Rolle der Monster in dieser Folge. Ich habe einen Kommentar gesehen auf YouTube, und zwar, das sind keine Rosalkas. In vielen slawischen Regionen gelten sie zwar als schön, in anderen als hässlich, aber sie sehen trotzdem Menschen aus, nicht wie das hier. Netflix hat sie wie eine Mischung aus Gollum und einem Baum aussehen lassen. Als Slave habe ich mein Gestrenk ausgespuckt, als Geralt sagte, was sie sind.
Ging mir auch so. Ich glaube, das Interessante hierbei ist, dass wir neben dieser Darstellung in der Netflix-Serie, das ja in keinem anderen der Medien großartig aufgegriffen haben bisher, also weder in den Videospielen, wo es schon mal visualisiert wurde, oder dass es in den Büchern eine starke Beschreibung gibt, sondern wir haben halt sehr stark diese mythologischen Annäherungen, und davon ist es halt leider wirklich sehr weit weg. Ich fand grundsätzlich die Idee, da so einen Inhalt auf diese Weise transportieren zu wollen, mit dieser Metapher mit den beiden Wesen. Allerdings hätte ich mir gewünscht, dass man vielleicht sich da was ausgesucht hätte, was eher zu dem Setting von so einem krass überwucherten Sumpf passt. Der, ja, finde ich hier, sag ich mal, insgesamt ein bisschen fehl am Platz war, dieser starke Pflanzeneinschlag. Damit habe ich so meine Problemchen gehabt, muss ich ehrlich sagen. Gerade wenn man sich die existierenden Sagen anguckt, die wir vorhin schon kurz beleuchtet haben.
Das stimmt.
Ja, sind wir mehr als einen Schritt weit weggegangen.
Aber schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr die neue Interpretation von Netflix fandet und die Rosalki auch als slawische Wesen. Denn ich fand die tatsächlich super spannend, mich da reinzulesen, muss ich sagen.
Noch was, wenn ihr Content-Vorschläge habt oder spezifische Fragen, könnt ihr uns die gerne bei Spotify in den Kommentaren hinterlassen. Wir werden in den Shownotes auch noch eine weitere Kontaktmöglichkeiten über eine Mailadresse hinzufügen. Dann könnt ihr uns auch gerne dort schreiben.
Vielen Dank auf jeden Fall fürs Zuhören.
Und wir freuen uns aufs nächste Mal. Dann geht's weiter mit Vilgefortz.
Juhu!
Sophia ist schon ganz begeistert.
Total. Also, bis dann.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.